Furchtbare Sache, der Hunger. Immer wollte man essen, der Kopf spielte verrückt, man wankte und schwankte. Wir dachten an Brot, tagsüber und im Traum. Wir bekamen Stück, kratzten die Kreide vom Ofen. Ina schnitt einmal das Bewusstsein. Ich fürchtete, dass Mama es bemerkte.
Willkommen. Sie hören den Podcast Mali Trostinjec, gemeinsam erinnern. Dieser Podcast wird von Studierenden aus Belarus, Österreich und Deutschland produziert. Wir erzählen die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Mali Trostinjec ermordet wurden. Dieser Ort war eines der größten Vernichtungsstätten im besetzten Gebiet der Sowjetunion, in dem nach verschiedenen Schätzungen 60.000 bis über 200.000 Menschen getötet wurden. Wir wissen allerdings nur wenig über die Opfer und Täter. Darum soll es in unserem Podcast gehen.
Mit dieser Podcast-Folge wollen wir dazu beitragen, den ehemaligen Vernichtungsort Mali Trostenetz in Minsk als transnationalen Erinnerungsort zu gestalten. Die österreichischen Opfer von Mali Trostenetz haben an Sichtbarkeit gewonnen. Aber wir wollen auch über das Schicksal der einheimischen belarussischen Bevölkerung berichten, das eng mit dem der deportierten Juden des heutigen Österreichs und Deutschlands verbunden ist. Wir beabsichtigen, das Schicksal der lokalen Bevölkerung am Beispiel von Anna Krasnapyorka in den Blick zu nehmen. Anna Davidovna Krasnapyorka, belarussische Journalistin und ehemalige Gefangene des Minsker Ghettos. Ihr Buch »Briefe meiner Erinnerung«, das 1984 auf Belarusisch erschien, war eine der ersten Veröffentlichungen über das Minsker Ghetto in Belarus. Darin beschreibt die Autorin den Alltag im Ghetto und erinnert an diejenigen, die ihr Leben riskierten, um den Juden zu helfen. Das Buch wurde ins Russische und Deutsche übersetzt und Fragmente wurden auf Polnisch und Jiddisch veröffentlicht. Während der Perestroika wurden Erinnerungen an die Juden als Opfergruppe gesammelt, auf deren Grundlage nicht nur Publikationen über den Holocaust, sondern auch über Zwangsarbeit und Kollaboration veröffentlicht wurden. Die Auseinandersetzung mit dem Leid der Zivilbevölkerung bietet die Möglichkeit, an die europäische Erinnerungskultur anzuknüpfen und die wechselnden Generationen tragen zunehmend dazu bei, dass sich in Belarus ein differenziertes Geschichtsbild herausbildet. Anna Krasnapyorka wurde 1925 in Minsk in einer nicht-religiösen jüdischen Familie geboren, die gut in die sowjetische Gesellschaft integriert war. Die Mutter war Ärztin, der Vater Chemiker. So wie die überwiegende Mehrheit in der Sowjetunion wohnte auch die Familie Krasnapyorka, in der auch die jüngere Schwester von Anna innewuchs, in einer kommunalen Wohnung. Das heißt, jede Familie hatte ein Zimmer für sich, während die Gemeinschaftsräumen wie die Küche musste man mit anderen Bewohnern teilen. Als der Krieg am 22. Juni 1941 begann, meldete sich der Vater von Krasnapyorka freiwillig zur Roten Armee, während die verbliebene Familie am 24. Juni sich auf Flucht aus dem zerbombten Minsk befand. Wehrmacht war aber schneller als die Flüchtlinge und die Familie musste in die Stadt zurückkehren, wo ihr Zuhause zerstört wurde. Die Familie besetzte ein Zimmer in einem einstöckigen Haus im Territorium des zukünftigen Ghettos. In schon erwähnten Briefen meiner Erinnerungen als auch im aufgenommenen Interview mit Arkadi Levin aus dem Jahr 1993 finden sich einige thematische Schwerpunkte, die auch für das deutschsprachige Publikum in Österreich und Deutschland von Interesse sein sollten. Zunächst beschreibt Krasnapyorka Lebensumstände im Ghetto. Ihre Schilderung ist stellvertretend für die Erfahrung aller Bewohner des Ghettos, darunter auch derjenigen, die aus Westeuropa deportiert waren. Das erste Thema ist Hunger.
Furchtbare Sache, der Hunger. Immer wollte man essen, der Kopf spielte verrückt, man wankte und schwankte. Wir dachten an Brot, tagsüber und im Traum. Wir bekamen Stück, kratzten die Kreide vom Ofen. Ina schnitt einmal das Bewusstsein. Ich fürchtete, dass Mama es bemerkte. Aber sie sah alles. Sie gab uns ihr Brot. Sie teilte ihren Anteil. Hatte ich wirklich so hungrige Augen?
Ein anderes alle betreffendes Thema war der Arbeitseinsatz, der als Anker zum Überleben dienen konnte.
Noch ein deutsches Wort klang in allen im Ohr: Facharbeiter. Es bedeutete qualifizierte Arbeiter. Zu ihnen gehörten Schneider, Schuhmacher, Maurer, Schlosser und so weiter. Mit einem Wort Menschen, die über eine Berufsausbildung verfolgten. Die Deutschen gaben ihnen auf der Arbeit ausreichend Verpflegung. Es gab das Gerücht, dass sie nicht erschossen wurden. Menschen aus Intelligenz begannen zu überlegen, über welche Fähigkeiten sie verfügen, um sich als Facharbeiter ausgeben zu können. Mein Rücken, die Hände und der Hals schmerzten, die Beine versagten. Viele Schubkarren mit Stein, Lehm, Zement hatte ich bewegt. Anfangs zählte ich 5, 10, 20, dann gab ich es auf.
Die Arbeit schonte aber nicht von der Gewalt.
Lehmer, ein Besitzer der Firma RB, schlug mit voller Wucht zu. Er kam dicht heran, schlug zu mit einem Säbel, gleichsam, als ob er ein Spiel mit Springfeuern verursachte, mit erfolgloser Ausgang, einem Schlag auf das Bein, und dann lachte er zufrieden, denn durch sein Lachen wurde ihm Angst und Bang. Asja und ich gingen neben Mama und Gitti. Ich versuchte, Mama zu retten und ergriff die Peitsche im Flug. Ich forschte sie schon nicht mehr. Ich weinte, ich schrie mit aller Kraft auf: Deutsche, schlag Mutti nicht, sie ist doch ein Mensch. Erstaunlich hörte auf zu schlagen. Er schaute Mama an, schaute mich an, dann wendete er seinen Blick Otto zu. Der schaute ihn vorwurfsvoll an. Griechischer, schrie Lehmann. Verfluchte Juden, und er ging.
Der oben erwähnte Otto war Otto Schmidt, Bauingenieur und Chef der Arbeitskolonie, die bei der Firma Gotze Lehmann für Bauarbeiten in Minsk eingesetzt wurde. In der Überlebensgeschichte von Krasnapjorka spielt er die Rolle eines guten Deutschen, der über die Geschehnisse in Minsk entsetzt ist und tun, was er kann, um Ghettobewohner zu helfen. Er steht im Gegensatz zum schon erwähnten Lehmann. Heute hatten wir Glück. Seit dem Morgen ruhten wir uns schon zweimal aus. Das entschied unser Chef Otto, der uns kommandierte. Nein, Otto war nicht aus braunem Blut. Selbst äußerlich ähnelte er ihnen nicht. Seine Augen waren gut und irgendwie traurig. Er erlaubte immer eine Erholungspause, wenn Lehmann nicht in der Nähe war. Ungefähr um 12 Uhr kamen meine weißrussischen Freundinnen Nata und Nina auf der Sverdlovstraße auf mich zugelaufen. Geh nicht ins Ghetto, dort ist ein Pogrom. Die Zeit blieb scheinbar stehen. Ich fürchtete zu fragen. Und wenn der Arbeitstag zu Ende ist und man uns dorthin ins Ghetto bringt? Niemand rannte weg, versteckte sich in der Stadt. Ja, und wo sollte man sich auch verstecken ohne Pass? Edith erklärte, dass Lehmann noch nicht aus Deutschland zurück sei. Gab es noch Hoffnung? Was konnte Otto tun? Um 5 Uhr erklärte Otto, dass die Kolonie nicht in die Stadt zurückgehen würde. Abends brachte er uns Brot. Die Nacht verbrachten wir in einem Keller. Dank Otto überlebte Anna und die ganze Arbeitskolonie das Pogrom vom 2. März. 3. März. Das Ende des Arbeitstages. Otto richtete die Kolonie aus, führte sie ins Ghetto. Ringsum Blutlachen im Schnee, Spuren des Pogroms. Menschen rannten uns entgegen. Inna und eine fremde Frau umarmten mich. Mein Gott, kannte ich Mama etwa nicht mehr? Sie lebte. Nur hatte ich Mama wirklich nicht erkannt. Ein grau-gelbes Gesicht, graue Haare, langer Mantel. Ja, es war Mama, schrecklich abgemagert. Daher wirkte der Mantel auch so lang. Er baumelte an ihr wie am Kleiderhaken. Ihr lebt, lebt, weinte ich vor Glück. Ich bemerkte Otto neben mir. Mama, er hat uns alle gerettet. Die gegenseitige Hilfe und die Freundschaft verband nicht nur die russischsprachigen Juden des Ghetto, sondern auch die Minsker Juden mit den deportierten Juden aus Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Berlin, Bremen, Brünn im Protektorat Böhmen und Mähren und anderen Ortschaften, die im Sonderghetto untergebracht waren. Sogar Sprachbarriere hinderte dies nicht. Renn, sie fangen die jungen Leute, schrie Mama und stieß mich auf die gegenüberliegende Seite. Ich lief und sah, dass auch von dieser Seite eine Reihe grüner Soldatenmantel näher rückte. Links lagen die Höfe und Häuser der Obuwnaja Straße, rechts der Drahtzaun des Sonderghettos. Man hörte bereits deutsche Kommandos, die Schreie von Menschen. Alles aus, eine Falle, kein Ausweg. Mädchen, Mädchen! Plötzlich ist eine Stimme aus Richtung des Sonderghettos zu hören. Ich drehte mich um und sah hinter dem Zaun ein Mädchen. Hier, hier, schneller, flüsterte sie und machte in die Umzäunung einen Durchgang. Ich kletterte auf das Territorium des Sonderghettos. Dort blieb ich stehen, als wäre die Gefahr schon vorbei, schaute zurück, suchte Mama mit den Augen. Sie war nicht zu sehen. Schneller, schneller, komm ins Haus. Das Mädchen zog mich am Arm. Und wir rannten ins Haus. Ich kam kaum zu Atem, warf mich ans Fenster, dachte besorgt. Und wenn das wieder ein Pogrom ist? Mutti, Vati, dieses Mädchen ist aus dem Ghetto. Unbekannte Menschen starrten mich an. Dann fragten sich irgendwas. Ich verstand nicht. Ich atmete heftig und abgehackt. Eine Frau reichte mir einen Stuhl, brachte mir ein Glas Wasser. Erschöpft ließ ich mich auf den Stuhl fallen und schaute mich um. In dem Moment kam mir der Gedanke, die ehemaligen Bewohner des Hauses ermordet worden sein müssen und dass diese neuen Bewohner erst vor kurzem eingezogen waren. Ein Schrank, eine Kommode, ein Lederdivan mit hoher Lehne. Solcher Art Möbel waren beinahe in jedem Vorkriegshaus zu finden. Was aber zog den Blick an? Koffer, nicht unsere, ausländische. Es waren vier, die nebeneinander standen, und auf dem Tisch stand ein erstaunliches Ding. Vielleicht ein Kästchen, vielleicht eine Statue mit mosaischen Inschriften. Ich konnte den Blick nicht davon abwenden. Die Klänge des türkischen Marsches setzten mich in Erstaunen. Mozart, Mozart, flüsterte ich. Die Hausfrau lächelte zurückhaltend. Nun ja. Das waren wohl die Eltern des Mädchens, das mich gerettet hatte, der große, hagere Vater und die kleine, schlanke Mutter. Mozart, die guten Augen dieser Menschen. Eine andere Welt, dachte ich, eine ganz andere Welt. Dann fiel mir ein, das waren Überreste jener Vorkriegswelt. Die zauberhafte Musik verstummte. Danke, danke, sagte ich auf Deutsch und wandte mich zur Tür. Nein, nein, ich sehe nach, hielt mich die Frau zurück. Aber das Mädchen kam ihr zuvor. Ingrid, Ingrid, so hieß also meine Räterin. Was für ein schöner Name. Ingrid kehrte schnell zurück, ein blasses, erschrockenes Gesicht. Sie erzählte ihren Eltern etwas. Ich lauschte und verstand. Hinter der Umzäunung lag ein ermordeter Junge. Mit Flicken? Fragte ich auf Deutsch. Wenn er mit Flicken war, dann war er aus unserem Ghetto. Ingrid nickte bestätigend mit dem Kopf. Ich begriff, dass meine Anwesenheit für die Hausherren gefährlich war. Wieder wandte ich mich zur Tür. Der Vater des Mädchens hielt mich zurück. Ich bemerkte, was für ein gelbes, gequältes Gesicht er hatte. Plötzlich schüttelte er sich vor Husten. Er hielt ein Tüchlein an die Lippen. Es war voll Blut. Wie lange war ich schon hier? Der Hausherr verließ das Haus. Mir kam es fast wie eine Ewigkeit vor, bis er zurückkehrte und sagte, dass ich gehen könne. Danke, danke, flüsterte ich auf Deutsch und lief zum Zaun. Ingrid ließ mich durch das Loch kriechen. Aufgrund guter Menschen, die Anna Krasnapjorka im Ghetto traf, konnte sie Ghetto überleben. Am 22. Dezember 1942, auch mit Hilfe einheimischen Bevölkerung, flüchtete sie mit ihrer Mutter und Schwester aus dem Ghetto und schloss sich Partisanen an. Im August 1944 kehrte sie nach Minsk zurück. Abgesehen ihrer Erfahrung war Anna Krasnapiorka Mitgründerin des Arbeitskreises Belarussisch-Deutsche Begegnungen und dabei spielte eine wichtige Rolle zur Aussöhnung zwischen Belarus und Deutschland. Sie starb 2000, der Einfluss von Anna Krasnapiorka lebt aber weiterhin. Dankeschön fürs Zuhören. Die Folge wurde produziert von Roberta Bartkute aus Litauen und Katja Starke aus Österreich. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit euren Freunden. Eine neue Folge erscheint am nächsten Donnerstag.